You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu unseren Antifa-News, unsere Spezialnachrichten jeden Donnerstag. Wir wollen heute am 26. Juli uns hier einerseits noch einmal mit dem Urteil im NSU-Prozess auseinandersetzen und dabei Betroffene, Nebenklageanwältinnen und Anwälte und Initiativen zu Wort kommen lassen. Andererseits beschäftigen wir uns mit der Situation auf dem Mittelmeer. Das heißt, mit einem intendierten, massenhaften Sterben.
Meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde nie meine Hoffnung aufgeben, denn ich möchte Gerechtigkeit, Gerechtigkeit für meinen Vater. Es gibt noch so viele Aufklärungen, die aufgeklärt werden müssen. Ich möchte eine lückenlose Aufklärung haben und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir irgendwann dazu kommen. Ich möchte unbedingt wissen, warum mein Vater, wieso wurde mein Vater ermordet? Wie hat man meinen Vater ausgewählt sozusagen? Dann gibt es die Frage, was ist mit den Helfern? Die müssen auch bestraft werden. Die sind genauso schuld, dass mein Vater heute nicht mehr lebt. Das Verfassungsschutz. Wie tief war das Verfassungsschutz in dieser Szene mit drinne? Wo sind die Akten? Wir wollen die Akten sehen. Die sollen Klartext sprechen. Dann gibt es diverse Akten, die unsere Anwälte nicht bekommen. Die müssen unseren allen Anwälten weitergegeben werden.
Das sagt Gamze Kubaschik, kurz nach der Urteilsverkündung im NSU-Hauptverfahren. Gamze Kubaschik ist die Tochter von Mehmet Kubaschik, der 2006 vom NSU in Dortmund ermordet wurde. Das Urteil war ernüchternd. Lebenslang für Beate Zschäpe, 10 Jahre für den NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben, 2,5 Jahre für den Unterstützer André Eminger, 3 Jahre für den Unterstützer Holger Gerlach, 3 Jahre für den Unterstützer Carsten S. Viele waren schockiert über die Milde des Urteils in Bezug auf die bekannten Neonazis André Eminger und Ralf Wohlleben. Viele offene Fragen, die während der 5 Jahre Prozess vor allem durch die Nebenklageanwältinnen gestellt wurden, blieben unbeantwortet. Alexander Hoffmann ist einer der Nebenklageanwälte im NSU-Prozess und vertritt Betroffene des Nagelbombenanschlags in der Kolbstraße 2004. Wir baten ihn nach einem 2-wöchigen Abstand um eine Einschätzung zum NSU-Urteil.
Ich bin einerseits verärgert über die Art und Weise, wie das Urteil begründet wurde, wie die Urteilsverkündung vonstatten gegangen ist, wie es jetzt danach auch noch weiterging. Bin aber andererseits auch leider negativ bestätigt in den Einschätzungen, die ich im Vorfeld hatte, was hier wohl bei rauskommen könnte. Wir haben das immer befürchtet, dass das Gericht den Ball der Bundesanwaltschaft aufnehmen würde und hier, ich sag mal ein bisschen in Bildersprache, ein Schlussstrichurteil machen würde. Wir haben zahlreiche, wirklich viele Anträge gestellt, um das zu verhindern. Wir haben ja aber auch aus diesem Grunde sehr viel Pressearbeit im Vorfeld gemacht, weil wir gesagt haben, wir können nicht einfach darauf vertrauen, dass das Gericht das so machen wird, wie wir das für richtig halten. Es ist dabei geblieben, das Gericht hat mit meiner Ansicht nach sehr schwachen Argumenten alle Zweifel zur Seite gewischt und verkündet, es wären nur die 3 gewesen, Zschäpe, Mundlos und Dönhardt, die den eigentlichen NSU ausgemacht hätten. Die Unterstützer, die hier mit angeklagt waren, hätten nur relativ geringe Kenntnisse gehabt. Das ist in einer Art und Weise gemacht worden, die ärgerlich war, weil beispielsweise der Teilfreispruch von André Eminger begründet worden ist mit der, ich zitiere jetzt, glaubhaften Erklärung von Beate Zschäpe. Und das ist schon ein bisschen unfassbar.
Noch unfassbarer vor dem Hintergrund, dass kurz davor der Vorsitzende Richter Manfred Götzl Zschäpes Aussage als unglaubwürdig eingeschätzt hat. Offene Fragen, Widersprüchlichkeiten im Prozess, staatliche Verstrickungen im NSU-Komplex. Darauf haben auch immer wieder antirassistische und antifaschistische Zusammenhänge hingewiesen, wie die Initiative Das Schweigen durchbrechen aus Nürnberg.
Elif Kubaschik, die Witwe des in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschik, hat das Urteil als Ohrfeige bezeichnet. Und in einem weiteren Statement, auch vom NSU-Tribunal, vom Tribunal NSU-Komplex auflösen, dem wir ja auch angehören, wurde gesagt, das Fazit, das jetzt nach der Haftentlassung von André Eminger und Ralf Wohlleben bleibt, ist, der NSU ist frei. Ganz abgesehen von diesen ganzen zahlreichen offenen Fragen ist das Urteil doch relativ vernichtend und ich denke, da würden wir in Einklang mit der Nebenklage, mit NSU-Watch, mit dem NSU-Tribunal eben sagen, dass das völlig verheerend ist und ein katastrophales Zeichen auch an die Neonazi-Szene setzt, dass sie eben genauso weitermachen können und die haben jetzt eben ihre neuen Märtyrer.
Beide Angeklagte haben sich während des Prozesses nicht von der Neonazi-Szene distanziert. Der Verteidiger von Eminger, Herbert Hedrich, bezeichnet seinen Mandanten als einen Nationalsozialisten mit Haut und Haar. Mit Slogans wie Freiheit für Wolle und André auf Konzerten und abgedruckt auf T-Shirts sicherte die Neonazi-Szene den beiden Angeklagten ihre Solidarität zu und feierte sie schon während des Prozesses als ihre Helden. Trotzdem ist Eminger, wie auch Wohlleben, derzeit auf freiem Fuß. Noch drastischer ist, dass das Gericht und die Bundesanwaltschaft über die Prozessjahre hinweg an der These des isolierten Terrortrios festhielt und so mit der Verkündung des NSU-Urteils auch die juristische Aufarbeitung sich dem Ende neigen soll. Recherchen von Nebenklage und antifaschistischer Zusammenhänge weisen immer wieder darauf hin, dass es ein umfassendes Netz an UnterstützerInnen gegeben haben muss. In dem Abschlussplädoyer des Nebenklageanwaltes Sebastian Scharmer arbeitete dieser in einem Folienvortrag heraus, dass über 40 V-Männer auf das Trio angesetzt gewesen waren. Der Skandal besteht weiterhin darin, dass Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe ein aktives UnterstützerInnen-Netzwerk in ganz Deutschland gehabt haben müssen, dass dieses Unterstützungsnetzwerk wohl auch in den innengeheimdienstlichen Behörden zu suchen ist, dass trotz dieser Hinweise an der isolierten Terrorzellenerzählung fast schon engstirnig festgehalten wurde und kaum in andere Richtungen ermittelt wurde. Dies wirft letztlich auch die Frage nach der Motivation von Bundesanwaltschaft und Gericht auf.
Die Bundesanwaltschaft hat sicherlich in Abstimmung mit der Innenpolitik diese Anklage gemacht und hat sicherlich in Absprache mit dem Innenministerium die Festlegung gemacht, wir wollen davon ausgehen, dass der NSU nur aus 3 Personen bestand, die isoliert waren, und wir wollen möglichst wenig aufdecken, was an Verschulden und Verwicklung der Behörden da war. Und ja, wenn eine staatliche Anklagebehörde, die immer in der Justiz tätig ist, ist es immer besonders schwierig und vielleicht sogar unmöglich, tatsächlich Aufklärung von Verstrickungen von staatlichen Institutionen zu betreiben. Das ist ein Grundproblem, was in jedem Staat, in jedem Land vorhanden ist und was sich auch hier ganz spürbar ausgewirkt hat. Das war ja auch nicht nur im Prozess so. Es war ja auch das Problem, dass beispielsweise für die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse die Ämter für Verfassungsschutz die Akten ausgesucht haben, die den Parlamentariern zur Kontrolle vorgelegt wurden. Das ist natürlich absurd.
Unter dem Motto »Kein Schlussstrich unter dem NSU« fanden sich am Tag der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 über 10.000 Menschen in über 20 Städten in Deutschland und Österreich zusammen. Wenn eine Aufklärung von staatlicher Seite nicht vertraut werden kann, wie Alexander Hoffmann sagt, dann müssen andere Strategien gefunden werden, die auf eine umfassende Aufklärung hinzielen. Der NSU-Komplex muss weiter in einem gesellschaftlichen Bewusstsein präsent sein, um eine Wiederholung zu verhindern.
Musterbeispiel wäre für mich jetzt persönlich auf jeden Fall das NSU-Tribunal, das irgendwie im Mai 2017 in Köln stattgefunden hat, wo über 5 Tage eben die Perspektive der Betroffenen des NSU-Terrors in den Mittelpunkt gerückt worden ist, die dort endlich mal sprechen konnten, ihnen zugehört wurde und eben sie nicht irgendwie zensiert worden sind, wie es im öffentlichen Diskurs oder eben auch von Seiten der Ermittlungsbehörden während der Morde passiert ist. Und im Zuge dieses Tribunals ist auch eine Anklageschrift mit 90 Angeklagten erschienen, die allesamt in diesem NSU-Prozess in München nicht angeklagt waren. Also das heißt, wo wir jetzt darüber sprechen, die Urteile gegenüber einzelnen Leuten sind zu milde, die sind raus, das ist ein Skandal. wir hätten über 90 weitere Personen im Petto gehabt, wo wir gesagt haben, die hätten es dringend verdient, da auch auf der Anklagebank zu erscheinen oder zumindest irgendwie sich für ihre Verantwortung zu rechtfertigen. Also, dass man da irgendwie Journalisten, die irgendwie schlimm zum NSU geschrieben haben, nicht gleichrangig mit Nazis behandelt, ist auch eben klar. Aber eine Reflexion zu erwarten, was da tatsächlich irgendein eigenes rassistisch strukturiertes Denken auch angerichtet hat und auch eben, was das irgendwie bei den Betroffenen bewirkt hat, dass ihnen eben die ganze Zeit keine Gerechtigkeit widerfahren ist. Ich glaube, das wäre so ein bisschen so ein Beispiel, wo, zivilgesellschaftliche Aufklärung könnte so aussehen. Das NSU-Tribunal wird auch weitermachen, es wird weitere Tribunale und Aktionen geben. Und natürlich gibt es dann auch noch eine ganze andere Palette von klassischen linken, antirassistischen Bearbeitungen, sprich Demonstrationen, Kundgebungen. Ich glaube, da ist auch noch lange nicht alles ausgereizt.
Wir werden alles nutzen, jedes Verfahren, jeden Untersuchungsausschuss. Aber ich glaube, ich urteile nicht, dass wir noch aus Verfahren bei deutschen Gerichten zum jetzigen Zeitpunkt Aufklärung kriegen. Aber ich glaube, es ist eine Aufklärung immer noch mit politischem Druck, mit Recherche und mit antifaschistischer Arbeit möglich. Denn es wird nicht möglich sein, dauerhaft all diese Geheimnisse zu behalten. Irgendjemand wird reden, auf irgendwelche Quellen wird man stoßen. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mehr wissen, wenn wir den gesellschaftlichen Druck zur Aufklärung aufrechterhalten und die antifaschistischen Aktivitäten.
Und deshalb werden auch wir von Radio Korax weiterhin über Themen, die den NSU betreffen, berichten. Weiterhin Fragen stellen und versuchen, über das Medium Radio die berechtigten Forderungen der Betroffenen im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Das heißt, auch Hinweisen auf Bedingungen nachzugehen, die erst den NSU ermöglichten. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die Verstrickungen des Verfassungsschutzes, die falschen und zum Teil rassistischen Ermittlungswege. Das große UnterstützerInnen-Netzwerk. Das Ignorieren des Wissens der Betroffenen, des migrantisch situierten Wissens. Der Schlussstrich ist noch nicht gezogen.
Afghanistan. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Der vorvorletzte Flug war mit 10 und für die 10 brauchten wir 52 Begleitpersonen. Nur damit einmal die Anstrengung klar wird, die da unterwegs ist.
Ihr habt ja bestimmt gehört, was im Mittelmeer mit unserer herzallerliebsten Dresdner Schlepperorganisation gerade passiert, oder? Wir brauchen das Schiff noch, um die alle wieder zurückzufahren. Jawohl!
Das, was ihr hier gehört habt, das waren zwei O-Töne, die den politischen Sommer in Deutschland gut charakterisieren. Innenminister Seehofer machte sich zum Geburtstagsgeschenk, dass 69 Geflüchtete nach Afghanistan abgeschoben wurden, von denen sich übrigens einer nach der Ankunft in Kabul das Leben genommen hat. Pegida in Dresden kommentiert den Umstand, dass das Schiff der Rettungsinitiative Mission Lifeline mit über 200 Geflüchteten an Bord über Tage hinweg in keinen europäischen Hafen einlaufen konnte, mit der Parole absaufen. Es ließe sich ergänzen, die meisten Schiffe von privaten Seenotrettungsinitiativen sind blockiert, eine gezielte europäische Seenotrettungsmission ist nicht existent. Geflüchtete, die trotzdem den Weg über das Mittelmeer wagen und dort in Seenot geraten, werden nur gerettet, wenn sich durch Zufall ein Schiff in der Nähe befindet. Italien weigert sich inzwischen, selbst Geflüchtete aufzunehmen, die sich an Bord der europäischen Mission Sophia befinden, eine Mission, die die libysche Küstenwache ausbilden soll. Diese libysche Küstenwache hat in den letzten Wochen mehrfach Geflüchtete ertrinkend auf dem Mittelmeer zurückgelassen. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Zahl der Toten auf dem Mittelmeer in den letzten 2 Monaten ein Rekordhoch erreicht hat. Anfang Juli zählte die Internationale Organisation für Migration mindestens 1.400 Menschen, die auf dem Mittelmeer ertrunken sind. Dies ist indessen Teil einer bewussten Kalkulation. Privaten Seenotrettungsorganisationen wird selbst von Regierungspolitikern vorgeworfen, das Geschäft der Schlepper zu unterstützen. Dieser Vorwurf heißt aber im Umkehrschluss, Die Rettung in akuten Notsituationen soll verhindert werden, um abschreckend auf Geflüchtete zu wirken. Das Sterben auf dem Mittelmeer wird von Deutschland und der EU bewusst in Kauf genommen. Wie anders soll man das bezeichnen, denn als Mord?
Also man muss sagen, dass vor allen Dingen Sea-Watch, TI und Mission Lifeline, also wir, unter der Festsetzung quasi leiden oder die aushalten müssen, während da draußen die Menschen, um die es eigentlich geht, ertrinken müssen oder eben illegalerweise zurückgeführt werden oder man kann auch sagen entführt werden von der libyschen Küstenwache zurück in diese Folterlager. Naja, das direkte Ergebnis ist klar, es sterben wesentlich mehr Menschen, weil geflüchtet wird weiter. Libyen ist so schlimm, dass es einfach nicht auszuhalten ist da und jeder und jede natürlich die Gelegenheit nutzt oder auch gezwungen ist letztendlich dazu, dort zu fliehen. Also das geht weiter, aber die Menschen kommen nicht mehr lebend an in Europa, sondern ertrinken im Mittelmeer und ja, die Fischbestände sind inzwischen vor der libyschen Küste so gewachsen, aufgrund der Leichen, die da im Meer unten treiben, dass man das Ganze schon mit einem, ja, schon drastisch, muss man das nennen, das ist Massenmord, was dort passiert.
Das sagt Axel Steyer, Pressesprecher der Seenotrettungsinitiative Mission Lifeline, deren Schiff derzeit auf Malta festgesetzt ist. Dieser Festsetzung war eine tagelange Irrfahrt der Lifeline vorangegangen, da sich Italien geweigert hatte, das Schiff mit den in Seenot geratenen Geflüchteten an Bord in einem italienischen Hafen einlaufen zu lassen. Tagelang wurde im Anschluss darüber gefeilscht, welches EU-Land welche der Geflüchteten aufnehmen wolle, eine Verhandlung, die geführt wurde, während an Bord der Lifeline eine akute Notsituation herrschte. Die Vorwürfe von Axel Steyer richten sich aber nicht nur gegen Italien, sondern sie richten sich auch an die Bundesregierung. Insbesondere gegen Horst Seehofer.
Der Innenminister hat bis zum Schluss, also bis heute, verweigert, Flüchtlinge von privaten Seenotrettern aufzunehmen. Und damit ist er verantwortlich für die Leiden an Bord und hat auch lauthals geschrien, man solle uns quasi den Prozess machen. Und damit ist er ganz klar mitverantwortlich für diese Blockade. Und ich gehe davon aus, die Witzchen, die er gemacht hat über die 69 Menschen, die abgeschoben wurden, von denen dann einer Suizid begangen hat, die zum Großteil auch unrechtmäßig waren, weil Afghanistan ist ein Kriegsland, dass der Mann eigentlich nicht mehr haltbar ist.
Die Bundesrepublik Deutschland treibt die Abschottungspolitik der EU immer weiter voran. So hat Deutschland nicht nur eine Reihe von Rücknahmeabkommen mit diversen fragwürdigen Regimen in Afrika forciert und beispielsweise das Bürgerkriegsland Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklärt, sondern die Flüchtlingsabwehr aus Nordafrika möchte sie an Libyen und dessen Küstenwache delegieren.
Die libysche Küstenwache hat vor ein paar Tagen zwei Menschen ermordet und das sind die Partner der EU im Moment. Und die Abschottungsrhetorik führt dann dazu am Ende, dass eben libysche Milizen finanziert werden, die den Menschenleben egal sind. Einerseits werden die dann zurückgeführt in diese offiziellen Lager, andererseits werden Menschen eben auch verkauft von dieser libyschen Küstenwache an die Schlepper zurück, die dann ihrerseits die Familien erpressen, durch Foltervideos und Foltertelefonate wieder Geld einzutreiben. Also das ist kurz gesagt eine menschenverachtende Industrie. Und da ist die libysche Küstenwache ein Teil davon. Und die libysche Küstenwache ist, ja, man muss es einfach so sagen, das sind einfach ein Haufen Kriminelle. Die wissen auch nicht, wie man rettet. Die fahren da an die Boote ran und es kostet regelmäßig Menschenleben, weil das unsachgemäß geschieht. Neben dieser illegalen Zurückführung, die da durchgeführt wird, werden einfach Menschen ja umgebracht. Und vor 3 Tagen war es so, 3 Personen, die eben auf so einem Schlauchboot saßen, die zurückgeführt werden sollte. Die Personen hatten sich geweigert, mit nach Libyen zurückzukommen, aus verständlichen Gründen. Und daraufhin hat die libysche Küstenwache das Boot zerstört. 2 Personen, also ein etwa 5-jähriges Kind und eine Frau, sind dabei ertrunken. Eine Person konnte gerettet werden und hat dann darüber berichtet, wie das vonstatten ging. Was wir hier feststellen, ist, ja, der Massenmord wird politisch von der Bundesregierung getragen.
Auch Benedikt Funke, Crewmitglied der Aquarius von SOS Mediterranee, weiß vom Vorgehen der libyschen Küstenwache zu berichten.
Also ich war vor 2 Monaten das letzte Mal auf der Aquarius. Da war die größte Herausforderung noch, die wir hatten, wie geht man mit der libyschen Küstenwache um, die ja hier, was man durchaus noch erwähnen sollte, von der EU als Vehikel benutzt wird, um eben nicht selbst Rückführung machen zu müssen, weil natürlich uns wird das vorgeworfen, warum bringen wir die Leute nicht nach Libyen zurück, dass das aus sämtlichen maritimen und menschenrechtlichen Beweggründen nicht möglich ist, müssen wir permanent wieder betonen. Die EU-Schiffe oder italienischen Küstenwachenschiffe bringen die Leute natürlich auch nicht zurück nach Libyen, weil sie genau wissen, dass das nicht möglich ist rechtlich. Deswegen bedient man sich der libyschen Küstenwache mit dem fadenscheinigen Argument, dass man den Libyern hier ihre hoheitsstaatliche Überblick über ihre Gewässer wieder zurückgeben möchte. Und das war vor 2 Monaten die größte Herausforderung. Wie gehen wir damit um, wenn Italien uns bei Rettungen anweist, dass die libysche Küstenwache das durchführen wird? Und während wir noch in dieser Diskussion waren, wie gehen wir damit um, stehen wir jetzt vor der nächsten Herausforderung, weil die Schiffe blockiert sind. Und es ist ganz klar, alle Organisationen, selbst die, die vielleicht fahren könnten, müssen sich jetzt die Frage stellen, wie wollen sie vorgehen, weil die nächste Rettung natürlich die nächste Eskalation der Situation sein wird. Es sei denn, man kann sich mit willigen Staaten in Europa verabreden.
Das Sterben auf dem Mittelmeer wird nicht nur hingenommen und sachlich verwaltet, die Hetze spielt dazu die gefühlige Begleitmusik. Bürgerliche Kälte und leidenschaftlicher Hass auf Geflüchtete und Rettungsorganisationen schließen sich nicht aus. Dafür stehen die 69 Geburtstagsflüchtlinge für Seehofer und die Absaufen-Sprechchöre von Pegida.
Also wir sind nicht wirklich überrascht, wenn man über jetzt die letzten 2 Jahre den sich verändernden Politikstil betrachtet. Zunächst erstmal ausgehend von einer doch sehr positiven Willkommenskultur, die auch ganz, ganz viel bewegt hat, ganz vielen Menschen Perspektiven eröffnet hat, hin zu einer Abschottungsrhetorik und menschenverachtenden Rhetorik. Da ist es natürlich ganz klar, dass dann ja auch die Sitten verrohen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es so Demonstrationen wie die Seebrückenaktionen und so weiter gibt, die hier ein anderes Zeichen setzen. Also ich glaube auch, der Typus des Politikers, der die Menschenrechte hochhält oder einfach das Menschliche an sich mehr ins Zentrum rückt und weniger die Aggression gegen Geflüchtete, das ist der Politikertypus oder Politikerinnen-Typus der Zukunft. Ich glaube, wir als Gesellschaft werden auf Dauer nicht damit auskommen, mit so negativen Tendenzen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die positiven Aspekte vorn anzustellen und genau diejenigen zu unterstützen, auch bei den Wahlen, die sich da anders äußern. Und nützt nichts, irgendwie so zu agieren wie Boris Palmer oder andere, halb defensiv, halb offensiv gegen Ausländer zu hetzen. Das kann nicht der Weg sein. Es braucht eine Wende hin zur Willkommenskultur.
Es braucht eine Wende hin zur Willkommenskultur. Diese Wende müsste aber eine grundlegende sein, wenn man sich die gegenwärtigen Entwicklungen anschaut. Die Pogrom-Atmosphäre, der Ausbruch wilden rassistischen und antisemitischen Hasses, der misogyne antifeministische Backlash, das Wegbrechen zivilisatorischer Minimalstandards in der Politik. Salvini und Höcke und Seehofer und Sarrazin und Le Pen, brennende Flüchtlingsheime und Angriffe auf Juden, Alt-Right-Attacken gegen Frauenrechte und TV-Shows, die Arbeitslose und Arme verhöhnen, all das sind Sumpfblüten auf dem Morast der verwesenen bürgerlich-kapitalistischen Ordnung Europas. Es müsste darum gehen, einerseits die tiefer liegenden Ursachen dieser Entwicklung zu ergründen und andererseits zusammen nach einer Alternative zu dieser Art von Gesellschaft zu suchen. Unterdessen gilt es, diejenigen zu unterstützen, die in diesen Tagen auf einer ganz konkreten und banalen Ebene das Richtige tun, die privaten Seenotrettungsinitiativen.
Das waren die Antifa-Nachrichten hier von Radio Korax für diesen 26. Juli. Wenn ihr diese noch einmal nachhören wollt, dann gerne unter freie-radios.net oder auch auf unserer Radio Korax-Seite radiokorax.de. Ihr hört die Antifa-News jeden Donnerstag in unseren tagesaktuellen Magazinen.